Da möchte ich Ihnen danken, wenn Sie diesen Dienst immer tun, vorher beim Beginn des Gottesdienstes, das Grüßen hin und her. Vor 14 Tagen war ich in einem Gottesdienst der anglikanischen Kirche in Sri Lanka, in früheren Ceylon. Wer die Kirche von England kennt, weiß um die fast uns katholisch erscheinende Feierlichkeit. Aber da war ein Pastor, der da barfuß vor dem Altar stand und sich die Gitarre umgebunden hat und so herzlich warm seine Gemeinde begrüßt hat, dass ich dachte, heute ist offenbar nicht mehr die anglikanische Kirche die Kühle, sondern wir sind das oft. Und dann ist so schön, wenn man sich grüßt und auch begegnet. Und doch sind wir im Namen Gottes beieinander. Er, der Herr, möchte heute zu Ihnen reden. Und ich will Sie grüßen mit dem Wort: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wir wollen miteinander das Lied singen: In dir ist Freude, 288. 288. Wir wollen beten. Herr Jesus, du bist der Heiland der Welt. Und wir wollten gerne so triumphieren und jubilieren, aber da macht unser Herz oft nicht mit, weil wir manchmal doch so eingeschnürt sind von so viel Not, die uns bedrückt, von so viel Traurigkeit, die auf uns lastet. Und wir sind so froh an diesem Morgen, dass du uns besser verstehst, als alle lieben Menschen uns verstehen können. Du siehst in die Tiefe unseres Herzens hinein. Du weißt, was uns jetzt bekümmert und bedrückt. Und du bist der Herr, der alles wenden kann. Du kannst uns aufrichten und fröhlich machen. Du kannst uns herausführen aus Schwierigkeiten und Nöten. Und wir wollen heute an diesem Morgen ganz neu dich und deine Macht entdecken und fröhlich werden. Wir wollen abladen bei dir, was uns bedrückt und traurig macht. Und so wollen wir dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns bekümmert. Wir beten in der Stille. welche auf dich sehen, die werden erquickt. Amen. Freuen wir uns, dass unser Kinderchor heute unseren Gottesdienst noch ausschmückt. Lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Die Kinder sangen gerade vom Lob Gottes, und das Lob Gottes erklingt aus dem Mund von Menschen, die unbegreiflich Schweres durchmachen. Paulus erzählt hier, wie er oft an der Grenze der Verzweiflung steht in seinem Leben. Und er beginnt so: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft hinaus, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde.
Schönen Refrain, der auch mit Ihnen gehen soll. Wir singen es gerade mal vor dir. Der Text heißt: Die Liebe des Vaters ist reicher und größer, als es ein Menschenherz fassen kann.
Die Liebe des Vaters ist reicher und größer.
Wir wollen jetzt miteinander das Lied 539 singen. Und das spricht viele unter uns jetzt besonders an, weil es um die Not geht, die auf uns lastet. Und was viele auch durchmachen müssen an schwerem Leiden. Wir wollen das so singen, das haben wir neulich schon ausprobiert, wo wir keine Orgel hatten. Wir singen zuerst mal die Verse 1 bis 3 miteinander. Und dann singen wir das Männer und Frauen verteilt. Ich sag's dann jetzt zuerst 1 bis 3 miteinander. Gott nicht alles schnell wegnimmt, sondern uns reifen lässt, auch unter den Schwierigkeiten. Jetzt singen die Frauen den Vers 4 und den Vers 5. Weil wir Männer das immer gern mit der Tatkraft durchreißen wollen und erzwingen wollen, müssen wir das besonders lernen, in Gelassenheit zu üben. Wir wollen die Männer den Vers 6 und 7 singen. Den letzten Verse singen wir alle miteinander. Wir haben heute das Thema des Leidens, weil unser Predigtext das behandelt, 2. Korinther 4. 2. Korinther 4. Wir haben die Schriftlesung aus 2. Korinther 1. Vielleicht benutzen Sie heute auch noch die Zeit und lesen da mehr aus dem Zusammenhang Denn da spricht Paulus sehr viel zu diesem Thema. Kapitel 4 nun von Vers 6 bis Vers 10. Paulus beginnt mit einer Erinnerung an die Erschaffung der Welt, als Gott aus dem Chaos die Welt schuf. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das ist ein ganz schwieriger Satz, den kann man so schnell gar nicht verstehen. Er möchte, dass Gott seinen Lichtglanz aufleuchten lässt, dass uns ein Licht aufgesteckt wird, dass wir in Jesus den Glanz der ewigen Welt, den Lichtglanz Gottes sehen und seine Liebe erfahren, seine Barmherzigkeit entdecken. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Wie ich da jetzt in Sri Lanka war, da war eines Tages auf der Titelseite der größten Zeitung von Colombo eine Nachricht, dass der berühmte Arzt Professor Barnard Sri Lanka besucht habe. Offenbar ein Medizinerkongress. Professor Barnard, der berühmte Herzverpflanzer aus Südafrika, ein Pionier der Medizin. Aber die Zeitung hat in ihrer Nachricht groß herausgestellt, dass Professor Barnard sagte, das, was ich dort am Grote Schur Hospital gemacht habe, das ist Schnee von gestern, das ist ja nichts Besonderes. Ich arbeite jetzt an einer viel, viel größeren Aufgabe und die fordert mich ganz. Ich möchte das Altwerden besiegen. Ich will es erreichen, dass Menschen ewig jung bleiben. Ein toller Traum. Wer von uns sehnt sich nicht auch, dass das eines Tages dem Menschen doch gelingen könnte? Wenn wenigstens nur die Schmerzen besiegt werden könnten. Die Falten im Gesicht, die würden wir ja gern tragen und manche Schwäche. Aber wir müssen auch so hilflos uns beugen vor mancherlei Nöten und Krankheiten und sind doch wehrlos. Aber ein wenig denken müssen, weil ich es gerade bei einem etwa gleichaltrigen Freund miterlebt habe, dass die großen Fortschritte der Medizin, der hat sein Herz verpflanzen lassen in einer furchtbaren Operation mit 50 Bluttransfusionen, die über Tage hinweg ging, an der er gestorben ist. Ist das überhaupt Fortschritt? Was könnt ihr Halbgötterin weiß überhaupt mit eurem großen Können? Der Traum, der lebt ja nicht bloß bei den Medizinern, dass ich das Alter besiegen kann und den Tod besiegen kann. Beobachte zunehmend bei vielen gläubigen Christen eine Versuchung, dass sie sagen, es muss doch gelingen, dass ich die Krankheit besiege. Wenn Jesus Heiland ist und ich richtig glaube, dann muss er mir es doch schenken, dass ich alt werden darf, ohne krank zu werden. Kennen Sie das? Es gibt immer mehr unter uns, die sich so fragen und sagen, ist das nicht bloß eine Folge meiner Sünde, der alten Welt, dass ich noch leide? Wenn Christus der Sieger über Tod und Teufel ist, dann muss er mich doch heute schon herausführen aus allem Leid und aus aller Not. Und es gibt viele, die behaupten, das sei so. Und sie würden immer krank, ganz bestimmt nimmer. Sie müssen nie mehr zum Zahnarzt und nie mehr bräuchten sie ein Medikament. Sie würden richtig glauben und sie hätten besondere Segnungen. Gegen solche Leute spricht Paulus, der Apostel, der uns von Christus das Evangelium gebracht hat. Und was uns auffällt, wenn wir in den Briefen von Paulus lesen, wie oft er davon spricht, dass im Christenleben das Leiden mit dazugehört. Und dass die Krankheit mit dazugehört. Wenn unser Glaube noch ruht auf dem Fundament der Apostel, dann müssen wir das neu bedenken. Dass das Leiden mit dazugehört, es reicht die Zeit jetzt nicht, Ihnen alle die Stellen in den Briefen zu zeigen. Denken Sie nur daran, wie Paulus noch die Ältesten von Milet damals von Ephesus in Milet verabschiedet hat. Und hat dort mit den Kirchengemeinderäten noch ein paar Dinge gesprochen. Und alles, was er sagte, gipfelte in einem. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Hat nie einen Zweifel dran gelassen, dass Jesus uns nicht die Nöte wegnimmt. Obwohl er es kann, er ist doch der Herr. Oder in dem schönen Römerbrief, der ja das Herzstück des Glaubens ist, da sagt Paulus, wenn wir Frieden mit Gott haben, dann freuen wir uns als erstes daran, dass uns der Herr ins Leiden schickt. Wir rühmen uns der Trübsale. Die Trübsale gehören zu unserem Glauben unlösbar dazu. Und wir brauchen das. Die Bedrängnisse, die uns oft in Atem halten, die uns unruhig machen, die uns die Lebenskraft wegnehmen. Also darüber möchte ich jetzt zuerst mal predigen. Gott führt seine Leute oft durch große Tiefen. Ich sage oft, unter uns gibt es ein paar, wir wollen sie jetzt nicht aufstehen lassen, die haben keine Nöte. Denen geht es rundum nur gut. Wir freuen uns mit ihnen und wünschen ihnen auch, dass das so lang wie möglich anhalten möge. Sie brauchen keine Angst haben, sie sind trotzdem ganz normale Christen. Das schenkt Gott in seiner Güte. Er verteilt die Gewichte oft ganz ungleichmäßig. Aber die, die kein Leiden haben, besonders unsere jungen Leute, die ja oft von einer bemerkenswerten Kraft und Gesundheit sind, die sollen dran denken, dass Gott von ihnen umso mehr erwartet, dass sie sich unter die Nöte der anderen drunter beugen und mittragen. Und mitleiden, was anderen auferlegt ist. Junge Menschen haben weniger zu tragen als die Alten. Und gerade da kommt zu diesem wunderbaren Mittragen und Anteilnehmen. Oder wir können auch heute sagen, die Christen in der dritten Welt haben ungleich viel mehr Not zu tragen. Was müssen heute Christen in den Muslimländern ertragen? In Sri Lanka sind in den letzten Wochen 4 Kirchen abgebrannt worden von radikalen Buddhisten und der Pfarrer, der dort gepredigt hat, hat nur vom Leiden gesprochen. Jetzt kommt die Leidenszeit. Und ihr müsst mit eurem Leib bezahlen, was euch Jesus wert ist. Die haben schwerer als wir und dann wollen wir mittragen mit denen draußen. Und darum hat sich Paulus auch nicht geschämt, dass er sagt, ich trage das Evangelium als Bote vor in einer Gestalt, die sehr zerbrechlich ist, in einem irdenen Gefäß. Und da denkt er besonders an seine Erscheinung, an seine Persönlichkeit, auch an seinen Körper. Er ist verwundbar, er ist verletzlich, er kränkelt. Sehen Sie, ich wünsche mir doch auch, dass das Evangelium von Christen in dieser Welt heute vertreten wird, die Eindruck machen. Ein Olympiasieger von Albertville, wenn der von Jesus redet, das macht der Welt Eindruck. Wenn einer so kommt, in der Strahlekraft wie der Meister Propper in der Reklame, so mächtig und stark und sagt, ich kann euch was sagen, wer diese Welt zusammenhält. Stattdessen ist in den letzten 2000 Jahren die Schar der Jesusbekenner ein Trüpplein sehr anfechtbarer, komischer Leute, an denen man manchmal irre wird. Menschen mit ihren Ecken und Kanten, an denen man sich stößt. Und wir lesen auch in den Briefen, dass in der Urchristenheit sich viele Gemeindeglieder an der äußeren Erscheinung des Paulus gestoßen haben, besonders, dass er so viel krank war, dass er so viel Misserfolg hatte, dass man nicht mehr Auswirkungen sieht, dass er nicht mehr leuchtet im Gesicht, dass die eindrückliche Gestalt nicht mehr hervortrat. Im Gegenteil, Paulus sagt, ich kann das Evangelium nur bringen, diesen Schatz in einem irdenen Gefäß. Und dieses Gefäß, das ist nicht bloß zerbrechlich, sondern das fällt immer wieder in Scherben dahin. Da ist auch angespielt auf unseren Leib, der nicht bloß vergeht, sondern der auch, ach, wer von Ihnen Schmerzen hat und wer weiß, wie wir manchmal unter unseren Depressionen leiden und niedergeschlagen sind und dann nicht mehr können, wie wir manchmal auch eng sind in unserem Denken und wir sind so begrenzt als irdene Gefäße. Gott macht doch einen großen Fehler. Er ist ein schlechter Geschäftsmann. Er müsste doch eigentlich sein Evangelium vertreten lassen durch richtig tolle Gestalten. Wir sind doch heute Menschen, die was sehen wollen. Unser Jahrhundert ist geprägt durchs Fernsehen und da sagt jeder, was könnt ihr denn vorweisen, ihr Christen? Zeigt mir was. Und wir sind so schwach. Und Paulus sagt, gut, ich bin so froh, dass wir den Schatz nur in irdenen Pötten darbringen können. Denn dann ist ganz sicher, dass alle Kraftwirkung nicht durch menschliche Einflussnahme erfolgt. Kein einziger ist Christ geworden, weil der Paulus so sympathisch war und weil er so eine liebenswerte Persönlichkeit hatte. Kein einziger ist deshalb Christ geworden. Sondern Paulus sagt, die ganze Kraft liegt doch bloß im Wirken Jesu. Gerade weil der Kontrast so groß ist. Wir sind schwache, kranke, hinfällige, anfechtbare Leute. Gott packt seinen Schatz in schwache Menschen hinein und das ist gut so. Alles, was Gott in den letzten 2000 Jahren gewirkt hat, hat er nicht durch seine Boten gemacht. Die waren immer voller Fehler und Mängel. Die überschwängliche Kraft, die kommt von Christus. Darum lässt Gott seine Boten, seine Leute, immer auch in den Nöten dieser Welt an die Grenzen stoßen. Da kommt es vor, dass wir selber fast am Leben verzagen. So ist dem Paulus gegangen. Und er kann einfach nimmer. Er sagt, Herr, jetzt, ich kann nimmer für dich dienen. Ich kann deinen Dienst nimmer tragen. Und dann kommt die überschwängliche Größe Jesu zum Zug. Er ist in der Mitte unseres Lebens. Und er hat den Paulus wieder auf die Füße gestellt, auf dass die überschwängliche Kraft sei von Gott und nicht von uns. Und dann hat ein Paulus wieder wirken können. Dann hat er erlebt, seine Kraft ist in Schwachen mächtig. Also darum gehört das Leiden für uns dazu, dass wir uns nicht überheben, dass wir nicht die Dinge falsch einschätzen, sondern Jesus macht die entscheidenden Wirkungen. Da kann man ganz beglückende Erfahrungen machen. Das ist jetzt mein zweiter Punkt. Mitten in der Not kann man eine ganz beglückende Erfahrung machen. Auch bei mir geht das Denken immer nur darauf, Herr, wann machst du endlich Schluss mit dem Leiden? Wann holst du mich aus diesem Engpass heraus? Wann nimmst du mir den Druck weg? Der Herr will ihn gar nicht wegnehmen. Paulus hat über seine Krankheit 3-mal gebetet. Jetzt möchte ich sagen, nur 3-mal. Und dann hat er gewusst, der Herr möchte sie mir lassen. Sie dürfen auch öfter beten. Sie dürfen 1000-mal beten. Das müssen Sie wissen, es könnte sein, Jesus will sie uns lassen. Er wird sie einmal wegnehmen, wenn er uns heimholt in seinen Frieden. Wir reifen ja nur unter dem Druck. Wir erkennen die Dinge nur richtig dann, wenn wir in der Anspannung sind. Kaum hat uns Gott aus einer Not herausgeführt, dann vergessen wir schon wieder die wunderbare Befreiung und seufzen über die nächste Last, die auf unserem Rücken ist. Das ist die menschliche Undankbarkeit. Wir lernen so wenig aus dem, was uns Gott schenkt. Ich habe den Eindruck, Ihr Leben ist bei allen Sorgen, die Sie haben, prallvoll mit lauter Wundererweisen Gottes. Aber es hat uns irgendwie nicht glaubend gemacht. Und darum ist so wichtig, was will uns Gott im Leiden zeigen? Nicht das Ende des Leidens, sondern will uns eine Erfahrung zeigen. Ich will es Ihnen mal noch mal an einem Beispiel erklären, das für mich das Eindrücklichste ist. Ich habe es in meinem Büchlein zum Leben hindurchgedrungen, abgedruckt von diesem Widerstandskämpfer im Dritten Reich, Helmut, James Graf von Moltke, der ja gewaltlos Hitler Widerstand leistete, dann vor den Volksgerichtshof kam, aus dem schlesischen Kreisau stammend, und da spielt sich mit dem Volkskammervorsitzenden Freislach und dem Graf Moltke eine Unterhaltung ab. Er sagt, ich stand vor dem Freisler nur noch als Christ. Und das Schlimmste passiert, Moltke wird zum Tode verurteilt. Und er hat noch wenige Stunden Zeit, seiner Frau einen Abschiedsbrief zu schreiben. Und sagt, das Schlimmste ist geschehen. Noch 24 Stunden, ich darf meine Söhnlein nicht mehr sehen, ich darf dich, meine liebste Frau, nicht mehr sehen. Aber es war ganz merkwürdig. In dem Augenblick, als der Freisler das Todesurteil verkündigt hat, war mir plötzlich Gott so nahe, wie ich es noch gar nie erlebt habe. Der ganze Saal hätte brüllen können, es hätte mir nichts gemacht. Es war so, wie in Jesaja 43 steht. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und so du ins Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin bei dir. Sehen Sie, das will uns Gott erleben lassen. Nicht nur die Überwindung der Krankheit. Er will uns ganz nah an sich binden, an den, den man nicht sieht und der doch mein Leben in seiner Hand hat. Darum war dem Paulus so wichtig, diese Christen darauf hinzuweisen, wir müssen in der Trübsal reifen, das gehört mit dazu. Und die Leidenszeiten gehören dazu, weil wir dort nur lernen können, dass der Herr größer ist als die Wellen, die mich bedrohen. Größer als die Gefahr, die gegen mich steht. Größer als der Tod, der mich verschlingen will. Größer als die Anklagen der Feinde, die mich mit bösen Gerüchten fertig machen wollen. Darum sagt der Paulus, er hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben. Haben Sie diesen hellen Schein? Den hellen Schein, dass Sie sagen, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christ. Ich habe das schönste Amt, dass ich viele, viele Kranke besuchen darf. Und ich werde überreich beschenkt, weil ich das gar nicht verstehen kann. Und je älter ich werde, wird mir es immer wunderbarer. Ich weiß nicht, wie ich Trauernde trösten soll. Ich weiß nicht, wie ich Sterbenden ein Wort des Zuspruchs sagen soll. Und dann sagen die mir, ich bin ganz geborgen. Ich bin ganz im Frieden. Da ist der helle Schein. Das ist ein Wunder Jesu. Das können nicht Menschen machen. Das kann man niemand einreden. Das will Jesus bei Ihnen machen. Das Depressive plötzlich aufatmen. Da gibt es Menschen, die vergraben sich in ihrem Leid, die können nicht mehr auf die Straße gehen, die sind richtig psychisch krank. Und dann geschieht es in der Seelsorge, dass man ihnen Jesus groß macht und sie erkennen plötzlich Jesus. Jesus, ach der mich lieb hat, der mich trägt, der sein Leben für mich opfert. Und dann kriegen sie plötzlich ihr Leid unter ihre Füße. Sie sagen, ach, das ist doch gar nichts im Vergleich zu dem hellen Lichtschein, den mir Jesus schenkt. Paul Gerhardt hat ein herrliches Begräbnislied, Trauerlied gedichtet. Da heißt es, in meines Herzens Grunde, dein Name und Kreuz allein funkelt all Zeit und Stunde, drum kann ich fröhlich sein. Er, der so durch die Depression hindurchging, in meines Herzens Grunde funkelt dein Name. Ich bin von dir getragen und gehalten, auch wenn mein Leib zerbricht, auch wenn meine Körperkraft nicht mehr wiederhergestellt wird, auch wenn Menschen von mir abrücken. Paul Gerhardt hat ja noch seinen Beruf und sein Amt verloren. Er war vereinsamt, aber hat sich gefreut in Christus. Das möchte mir Jesus groß machen. Und darum sagt Paulus, sehr mutig, sagt das in diesen verschiedenen Worten, wir haben von allen Seiten Trübsal. Ja, das muss sein. Ach, jetzt kommt nicht wehleidiges Klagen, jetzt kommt auch nicht pathetisch Bekennerrot, ich bin der Märtyrer. Ach, das ist doch normal. Doch ganz normal, reden wir nicht davon. Und das war nicht so Trübsal, wie wir das Wort gebrauchen, sondern das waren massivste Angriffe. Wenn er in der kaiserlichen Haft war, wenn ihn die Gefängnisbeamten schikanierten,
wenn dieser fanatische Hass der Pharisäer ihn zu Tode bringen wollte. Ah, sagt das doch normal, dass wir Feindschaft ertragen müssen. Aber wir verzagen nicht. Ich würde das ein wenig gern weiterspringen, was er da sagt. Uns ist bange, aber wir ängstigen uns nicht. Er hat zwar auch dieses Gefühl, das Sie so oft haben, dass Sie sagen, ich kann gar nicht mehr richtig durchatmen. Ich finde gar keine Ruhe mehr. Er sagt, das mag sein, dass wir in unseren Nerven richtig belastet sind, dass unser Herz ganz schnell klopft vor Bangigkeit. Aber Angst, nein, haben wir keine, weil der Frieden Jesu uns bewahrt. Ich würde noch einfügen, wir sehen keinen Weg mehr, wo wir gehen können. Ganz normal für Christen. Aber der Herr hat 4000 Weisen, um aus der Not zu retten. Aber, ich habe gestern einen Brief bekommen von einer lieben Frau, die wir noch in den letzten Jahren immer wieder von unserem Dienst christliche Fachkräfte international als Doktorin ins heißeste Afrika gesandt haben, obwohl sie doch schon im Ruhestand war. Und sie hat dort gearbeitet, unermüdlich, bis in die Nacht, ohne Klimaanlage, obwohl sie eine ganz schwache Gesundheit hatte. Und nun schreibt sie, sie würde so gerne noch helfen, aber sie hat ins Altenheim müssen. Ganz plötzlich, so schlimm wurde es mit ihrer Krankheit. Das ist schwer, wenn man bis zur letzten Kraft noch sein Leben hergeben will. Und dann schreibt sie, es ging durch viel Not und Schmerzen, aber ich durfte auch in dieser Zeit besonders Gottes Durchhilfe erfahren. Kennen Sie dieses Aber? Das sagt Paulus hier. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Da gibt es ein mächtiges Aber. Das stellen wir allem Leid gegenüber. Aber der Herr ist da. Wir sterben, wir wischen uns die Tränen aus den Augen. Aber der Herr ist größer mit seinem Trost. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung. Was ist das? Verfolgung. Man muss sich das vorstellen, wir können gar nicht mehr mitreden. Wir sind ja so feige schon, wo wir überhaupt keine Schwierigkeiten bei uns haben. Aber wir werden nicht verlassen. Wenn Paulus in der Einsamkeit seiner Zelle saß, dann hat er gewusst, jetzt ist Jesus bei mir. Und dann hat er seinen Lobgesang angestimmt und hat gesungen in der Nacht, als er nicht schlafen konnte, weil die Schmerzen auf seinem Rücken, wo sie ihn gepeitscht hatten, so schrecklich wehtaten. Wir werden unterdrückt, aber uns geht die Luft nicht aus. Man wird mit uns nicht fertig. Ich muss immer wieder weitermachen. Wir tragen die Wundmale Jesu an unserem Leibe. Wir müssen auch noch den Passionsweg gehen, wie Jesus den Passionsweg gegangen ist. Die schönste Begegnung für mich war in Colombo, Achit Fernando. Das ist ein Jugendevangelist, der ja vor einigen Jahren im Neckarstadion die Hauptansprache gehalten hat. Wir bauen ihm gerade ein großes Jugendzentrum. Das ist wunderschön. Wir mussten auch sehen, wie das weitergeht und ob alles gut wird. Und wie wir durch das dichte Verkehrsgewühl von Colombo fahren, sagt plötzlich der Achit Fernando zu mir, weißt du, was mir auffällt? Ihr im Westen könnt keine Frustrationen aushalten. Frustration heißt vergebliche Arbeit. Ihr müsst dauernd Erfolgserlebnisse haben. Ihr müsst dauernd erzählen, in meiner Gemeinde, da wächst es, die wird immer größer und wir erleben Tolles und wir sind prima. Und auch in der Missionsarbeit, wenn bei euch einer kommt, der will in 3 Jahren was vorweisen, wisst ihr eigentlich noch, dass aller Dienst für Gott nur Frustration ist? Man meint, man hätte vergeblich gearbeitet. Und am Ende gibt es dennoch Frucht, weil Gottes Wundermacht das schenkt. So haben Paulus und seine Freunde gearbeitet. Vielleicht spricht das sie konkret in ihren Nöten an. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn, weil er uns gebraucht und weil er uns in Dienst nimmt. So, jetzt möchte ich doch noch ein letztes anfügen. Ich versuche das immer ein wenig zu gliedern, um Ihnen ein paar Leitsätze einzuhämmern. Gott führt uns oft durch große Not. Das war so ein Leitsatz. Und der andere Leitsatz war, da kann man beglückende Erfahrungen machen. Beglückende Erfahrungen, der helle Licht sein. Jetzt muss ich noch vom größten und mächtigsten Wunder reden. Was ist denn das größte und mächtigste Wunder? Ist nicht das größte Wunder, wenn Gott einen Krebskranken heilt? Kann ja Gott. Macht er ja auch. Gott hat in unserem Leben schon viel unwahrscheinliche Dinge gemacht. Nein, ich bestreite, dass das das größte Wunder ist. Wir dürfen Gott darum bitten, wir dürfen Gott um viele Wunder bitten. Aber das größte Wunder, das er uns schenken will und gibt, ist der helle Lichtschein im Herzen. Wenn Sie einmal wissen, wie schwer es ist, die psychischen Vorgänge Ihrer Seele zu steuern, dann wissen Sie erst, was Gott da Großes tut, wenn er den Lichtschein in unser Herz schenkt, wenn er uns Glaubenserkenntnis gibt, dass wir Jesus sehen können, dass wir ihm vertrauen, ihn lieben und in ihm geborgen sind. Darum sagt Paulus, das ist so wie damals, als Gott die Welt erschuf. Da war die Welt ein Chaos. Die Erde war im Hebräischen ein Tohuwabohu, ein Durcheinander. Und dann spricht Gott hinein, es werde und es wird. Ich weiß, wie es heute in vielen Herzen von Ihnen aussieht, bei den Trauernden, bei denen, die Angst vor morgen haben, bei denen, die einsam sind, die betrogen wurden von ihrem Ehegatten. Sagt, ich kann nicht mehr. Und dann spricht Gott sein, es werde hell. Und dann dürfen Sie im Angesicht Jesu den Lichtglanz Gottes sehen. Das, was da mit Klarheit steht, das ist das, was die Hirten auf dem Hirtenfeld gesehen haben. Die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie. Sie sehen auf einmal Ewigkeitsschönheit, Gottes Erbarmen und Güte. Sie verstehen die Welt nicht, das weiß ich. Die Welt mit ihrem Leiden vergeht. Das ist zeitlich, sagt später Paulus. Das ist begrenzt, das ist dieser Lauf. Da muss noch viel, viel erlebt werden. Wir waren doch törichte Leute, wenn wir immer wieder gesagt haben, unsere Kinder sollen das einmal besser haben. Haben wir wirklich gemeint, unsere Kinder hätten das besser, wenn sie 10-mal so viel Taschengeld kriegen, wenn sie bessere Ärzte haben und eine bessere Ausbildung haben? Und unsere Kinder müssen genau durch Leiden hindurch wie wir. Vielleicht ist das die Narrheit des Menschen, dass er meint, er könnte das Leiden überwinden. Glaubende fliehen dem Leiden nicht. Sie sagen ja dazu, aber sie wollen im Leiden Erfahrungen machen und das größte aller Wunder entdecken. Ich darf Sie immer daran erinnern, dass wir hier in der Ludwig-Hofacker Kirche sind. Das war der Prediger, den Gott benutzt hat in den wenigen Jahren, der kaum reden konnte, hatte viel schwächere Stimme als ich. Der war todkrank, aber Gott hat ihn benutzt. Und im letzten Jahrhundert gab es einen Mann, der für uns ein Inbegriff der Liebe ist, wie kein anderer. Das war der Mann von Haus aus nicht, er war verbittert. Als in 13 Tagen alle 4 Kinder gestorben sind, Landpfarrer in Westfalen, Friedrich von Bodelschwingh, in 13 Tagen vor Weihnachten, alle 4 Kinder weg, am Stickhusen. Und dann hat er Jesus richtig erkannt, er sagte, ich habe begriffen, in dieser Welt gibt's nichts Tröstliches als die Liebe Gottes, die mir in Jesus offenbart ist. Ich will meine ganze Kraft nur noch verwenden, Menschen von dieser Liebe Gottes zu erzählen. Und dann ging er nach Bielefeld und hat die Anstalten für die Geisteskranken aufgebaut. Da hat Gott durch das Leiden erst den Lichtschein gegeben. Jetzt wissen Sie, warum Gott Ihnen Leiden auferlegt. Nicht, weil Gott sadistisch mit Ihnen umgehen will, sondern weil er will, dass durch ihre Erfahrungen, die sie machen, sie das Beste und Schönste ihren Mitmenschen weitersagen können. Nämlich von der Herrlichkeit Gottes, die im Angesicht Jesu leuchtet. Dazu hat er sie berufen. Dazu sind sie gesandt. Und das ist ihr Auftrag. Amen. Nun singen wir das schöne Lied, was Gott tut, das ist wohlgetan. 299, die Verse 1 bis 3 und dann noch den letzten Vers, den 6.
Thank you. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für deine Geduld mit uns, wie du uns immer wieder dorthin führst, dass wir deine Liebe entdecken können. Wir haben dir so viel zu danken für Wunder, die du uns in großer Fülle schenkst. Und doch lässt du auch das Leiden zu, dass wir daran reifen und zu dir hingetrieben werden. Wir dürfen da immer mehr entdecken, dass wir in deinem Arm und Schoß allein geborgen sind. Und diese vergehende Welt kann uns keine Sicherheit geben, auch unser zerrinnendes Leben nicht. Du weißt auch, wie viel Schmerz heute viele unter uns drückt, wie viele von uns unter ihrer Krankheit seufzen. Wir denken auch an die, die jetzt über die Kassetten mit uns verbunden sind und ins Leiden geführt sind. Du kannst den hellen Schein in ihre Herzen geben, dass sie über allem Schweren, das auf ihnen liegt, sie mit frohem Mund dich preisen können und deine Gnade rühmen. Wir sind so froh, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sei der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Und wir dürfen es auch jetzt ganz fest wissen, dass du uns auch mit allen Schulden und Versäumnissen trägst in deiner Güte. Du sprichst uns frei durch deine Vergebung und wir dürfen das fest wissen. Niemand kann uns mehr aus deiner Hand reißen. Herr, schreib deinen Namen ganz tief auf den Grund unseres Herzens und ordne auch die Gedanken unseres Gemütes, unsere Nerven, dass wir nicht immer wieder im Glauben irre werden, sondern dass wir in großer Ruhe und Gelassenheit auch das tragen können, was du uns auferlegst. Und auch zu den Menschen, die uns umgeben, das weitersagen können, wie deine Liebe und Güte größer ist als alle Not. Wir wollen auch Fürbitte tun für all die, die in der weiten Welt durch große Not hindurchgehen. Stärke deine Gemeinde auch dort in der Verfolgung, auch im Widerspruch, in der Armut, im Bürgerkrieg, dass sie dort dich bekennen können und deinen Namen rühmen und auch für die Mitmenschen dein herrliches Evangelium weitersagen in aller Schwachheit und kümmerlichen Erscheinung, die sie sind, und doch den Schatz weitertragen, dass du helles Licht gibst, da wo es ganz finster ist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben viel gesungen, wir wollen aber dieses Lied doch noch singen. Das Lied der baltischen Märtyrer, die 1919 damals im Baltikum von den Bolschewisten als Geiseln ermordet wurden. Und die haben noch das Lied gesungen von Hedwig von Redern. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Wir singen es nicht nach der dort angegebenen Melodie 562, sondern nach der bekannten Melodie. Sie hören es dann und singen Sie einfach fröhlich mit.
Thank you.
Über die Fasnachtstage haben wir die Freizeit auf Michelsberg. Die Zimmer, wo wir Familien mit Kindern unterbringen können, sind hoffnungslos überfüllt. Wir haben aber noch etwa in Doppel- und Einzelzimmern noch für 40 Personen Platz. Also ich darf da herzlich einladen, wenn Sie noch mit dem Gedanken umgehen. Ich denke, dann wird sich das auch noch füllen. Es ist oft umgekehrt, dass man keine Einzelzimmer hat. Wir haben sie auf dem Michelsberg ausreichend. Und ich darf noch mal Mut machen, doch dann mitzugehen auf dieser Bibelfreizeit. Im Bibeltraining Dienstag haben wir jetzt den Galaterbrief begonnen. Das ist ein Bibelkurs. Was heißt das eigentlich Evangelium? Und warum ist Paulus bloß so hart gegen andere Lehren in der Gemeinde? Ich möchte Sie dazu einladen, am Dienstag um 19 Uhr ist dieser Bibelkurs bis 10 vor 8. Dann am nächsten Sonntag haben wir die Matinee, also wieder nach dem ersten Gottesdienst, erzählen die beiden Isolde und Hugo Honecker von ihrem Dienst in Afrika. Gott hat sie ja erst im Ruhestand gerufen, für ihn zu wirken. Und die haben ganz Großes aufgebaut. In ganz wichtigen Stelle, damit Afrikaner in Afrika eine bessere Ausbildung bekommen. Und die Frau Honecker hat eine Gastfreundschaft entfaltet. Das ist so wunderbar, wie Gott Menschen benutzt. Und Hugo Honecker ist sehr, sehr schwer krank, schon seit vor seiner ersten Ausreise. Und er sagt, mir geht so gut wie nie. Im Dienste Gottes, wie Gott Menschen gebraucht. Ich bin überzeugt, das ist auch für junge Menschen eindrucksvoll. Wir essen dann wieder gemeinsam zu Mittag und ich lade Sie ein, den ganzen Vormittag dabei zu sein. Unser Opfer heute, ja, ich bin natürlich erfüllt von dem, was ich gesehen habe in Sri Lanka. Wir haben seit Jahren viele Projekte in Sri Lanka von Hilfe für Brüder unterstützt. Zum ersten Mal ist also einer von unserem Werk nun dort gewesen. Ich darf an zwei Stellen sagen, für die ich das erbitte. Dort gibt es eine evangelische Sozialarbeiterallianz, der evangelischen Allianz. Und der Leiter eben Ezer kam gerade zurück aus Trikomale. Er hat uns Fotos gezeigt von Fischern, die dort von den Guerillas schwer verletzt zurückgelassen sind, so verstümmelte Körper, die er mit seinem Jeep in das Hospital gefahren hat. Ich habe gesagt, wie wagst du es überhaupt, in so ein Gebiet zu fahren? Er sagt, der Herr heißt mich. Und ein Offizier ist ihm begegnet und hat gesagt, Sie sind diese Straße gekommen, das haben wir an der Straße 3 Minen. Warum ist da keine losgegangen? Er sagt, ich weiß mich unter dem Schutz Gottes. Er geht regelmäßig dorthin in dieses Gebiet, wo die Tamil Tigers sind, wo ein schrecklicher Bürgerkrieg tobt, wo kein Strom und kein Wasser mehr geht und bringt den Menschen, die dort noch leben, das, was sie brauchen, zur Hilfe für diesen Dienst und gleichzeitig für einen wunderbaren Dienst, den ein Mann der OM, der Operation Mobilisation, Klaus Bär dort macht. Er hält so Bibelkurse für die Dorfpastoren, die oft kaum die Bibel kennen. Wenn man das sagt, Römerbrief, wissen die nicht, wo sie aufschlagen sollen. Und das sind Pastoren. Und er hat angefangen, Kurse für die zu machen und bei den Kursen hat er gesagt, wenn ihr solche Bibelerklärungen kauft, kriegt er sie zum halben Preis. Sie müssen wissen, dass 40% der Bevölkerung im Monat ein Monatseinkommen haben von unter 30 Mark. Und was das dann bedeutet, wenn die Pastoren so ein Bibelheftchen kaufen sollen. Ich habe zu ihm gesagt, Klaus, wir schicken dir 5.000 Mark, du kannst für das nächste Jahr deinen Dorfpastoren die Hefte um die Hälfte ermäßigt geben. Wir opfern am nächsten Sonntag dafür. Und ich danke Ihnen für alles Mittragen, auch dieses Dienstes. Noch ein letztes. Ich möchte sonst hier Zimmerwünsche nicht mitteilen. Aber das hat mich bewegt. Eine Oma aus den neuen Bundesländern, aus der früheren DDR, hat geschrieben, ihr Enkel fange am 1.8.92 in einer Stuttgarter Bank mit einer Lehrstelle an. Und sie wollte, dass dieser Enkel bei einer gläubigen Familie wohnt, weil sie Sorge hat, wie das ist, wenn der nach Stuttgart kommt. Und das verstehe ich. Und ich habe gedacht, vielleicht hat jemand von Ihnen eine Lösung und sagt, er kann doch bei mir wohnen. Ich lasse den Brief hier liegen, das kann noch einer mitnehmen. Rückporto hat sie mitgeschickt. Vielleicht kann sie jemand gleich beantworten und hat ein Zimmer für diesen Enkel. Und das wäre ja schön, wenn der nicht in Stuttgart unter die Räder käme. So, jetzt wollen wir um den Segen Gottes bitten, dass der Herr mit Ihnen geht und den hellen Schein in Ihrem Herz aufleuchten lässt. Und dass Sie vielen auch noch mithelfen dürfen, dass durch uns entstünde so ein Lichtschein in dem Herzen vieler Menschen, die in der Dunkelheit leben. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.